Spreche noch ein Gebet, bevor ich starte. Jesus, ich möchte danken, dass wir singen können, dass deine Gnade reicht, dass deine Gnade ausreicht für unser Leben. Und ich möchte dich bitten, dass dieser Text uns hilft, es zu glauben, zu sehen, zu verstehen. Ich möchte dich bitten, dass du jedem das nahe bringst, was dir wichtig ist. Amen. Ja, alle guten Dinge sind drei. Auch heute zum dritten Mal in Folge gibt es eine Predigt zu einem Psalm. Zu einem Psalm, das heißt ein Lied oder ein Gedicht aus dieser Sammlung von 150 sehr persönlichen und emotionalen Texten. Und ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Psalmbuch geht, welche Psalmen du überhaupt kennst. Psalm 23 ist sicher so der Psalm, den die meisten hier kennen, der oft gebetet wird, der sehr eingängig ist, der auch zum Geburtstag, wie vorhin der Arne das gemacht hat, sehr oft irgendwie gewünscht wird. Oder auch Verse aus Psalm 139, werden wir sogar nachher auch noch was dazu singen. Super bekannt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Oder ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Das sind noch so Psalmen, die wir lieben, die einfach gut klingen. Da fällt es uns nicht schwer, sie zu zitieren, irgendwie als Sprüche auf eine Karte zu schreiben oder sie ins Gebet mit aufzunehmen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Aussagen und ganze Psalmen, die einen ziemlich verwirren, die einen vielleicht sogar verstören. Psalmen, bei denen man so eine innere Abneigung hat, einfach weil sie so selbstgerecht wirken und blutig wirken und vielleicht sogar kriegsverliebt wirken. Vielleicht geht es manchen von euch wie mir, dass ihr ein durchaus ambivalentes Verhältnis zu einem Psalm habt. Auf der einen Seite mit solchen Glauben, wie er da an manchen Stellen formuliert wird, da kann ich eigentlich nichts mit anfangen. Das passt für mich irgendwie nicht mit dem Gott zusammen, an den ich glaube. Und auf der anderen Seite dann diese berührenden emotionalen Momente, die einem einfach gut tun. Vielleicht kennt ihr so dieses Ambivalente, so diese Hassliebe vielleicht auch gegenüber den Psalmen. Ich will euch Mut und auch mir Mut machen, dass wir uns diesen Texten stellen, denn wie mit einem guten Gedicht, das muss man mehr als einmal lesen. Da muss man lesen und meditieren, das immer wieder an einen ranlassen. Manchmal auch ärgerlich in die Ecke werfen, frustriert damit sein, sich daran reiben und es dann doch wieder hervorholen und sich mit auseinandersetzen. Ich denke, wenn wir dazu bereit sind, dann glaube ich, wir werden einen sehr wertvollen Schatz in diesen sehr ehrlichen Liedern auch entdecken. Und ich habe so gedacht, wenn deine Spiritualität langweilig oder oberflächlich geworden ist, du den Eindruck hast, diese Sache mit Gott ist irgendwie zu banal, zu lebensfern, zu harmlos, zu trocken, ja, irgendwas in diese Richtung, dann begib dich in das Land der Psalmen. Dann begib dich in das Land der Psalmen. Mach dich auf die Reise und erweitere deinen Horizont. Ist eine lange und eine gefährliche Reise, aber auch eine, die sich lohnt und dich wie bei einer echten Weltreise auch verändern wird. Das ist so das, was ich in der Auseinandersetzung jetzt schon mit den drei Psalmen, die ich jetzt die letzten Wochen gepredigt habe oder heute predige, das habe ich einfach schon erlebt und das wünsche ich euch, dass ihr das auch erleben könnt. Kommen wir jetzt aber zu Psalm 36, den wir gerade gehört haben. Als ich Johannes die Woche geschrieben hat, welchen Psalm ich zur Predigt habe, hat er mir zurückgeschrieben, dass der Psalm 36, was die Musik betrifft, ein sehr ergiebiger Psalm ist. Wir haben auch schon eigentlich fast alle Lieder, die wir heute gesungen haben, spielen an diesem Psalm. Oder greift auf diesen Psalm zurück. Es gibt einfach viele Lieder, die so den Mittelteil des Psalms betreffen. Sehr erbaulicher, schöner Text. Weckt auch Sehnsucht nach Gott, der so als Licht und Quelle beschrieben wird. Aber dieser Psalm hat auch Verse, die weniger bekannt sind, die wenig gesungen werden. Das sind die ersten 5 Verse. Schauen wir uns also den ganzen Psalm mal an. Nicht nur den Mittelteil, sondern das Ganze. Teilt sich in 3 Abschnitte und diese 3 Abschnitte möchte ich gerne mit euch anschauen. 3 Gedanken, 1 schockierende Erkenntnis, 2 gegensätzliche Realitäten und am Ende 3 neue Perspektiven. Eigentlich ganz einfach, 1, 2, 3, eine Erkenntnis, 2 Realitäten, 3 Perspektiven. Wenn man so die ersten Verse des Psalms liest und darüber nachdenkt, gewinnt man erstmal den Eindruck, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der wieder so eine selbstgerechte Tirade gegen die bösen, gottlosen Feinde loslässt. David mal wieder in Bedrängnis, hat sich wahrscheinlich selbst in Probleme gebracht und jetzt muss es Gott irgendwie richten, seine Feinde doch bitte aus dem Weg räumen. Scheint sich hier so der Eindruck zu bestätigen, den man von gläubigen Menschen hat, dass sie eigentlich immer meinen, sie selbst stehen auf der richtigen Seite, auf Gottes Seite, aber die anderen sind die Bösen, die Frevler und die Feinde. Was hier aber bei der Luther-Übersetzung 2017 nicht so richtig rauskommt, ist die Tatsache, dass es hier nicht um irgendjemand geht, über den David nachdenkt, auch nicht über die anderen in erster Linie, sondern er redet hier über sich selbst. Er redet hier auch über sich selbst, er redet über sein eigenes Herz. Wörtlich übersetzt spricht hier in Vers 2 nämlich die Sünde, die personifizierte Sünde in Davids Herzen. Es wird ein innerer Dialog geschildert. Die Sünde spricht zum Herzen des Menschen und was danach passiert, ist verheerend. Der Mensch verliert den Blick für die Realität, er weiß nicht mehr, wo oben und unten, was gut und böse, was richtig und falsch ist. Und die Sünde hat so überzeugende Argumente für ihn, dass es zu einer unguten Entwicklung in seinem Leben kommt. Die Realität wird verdreht, die eigene Schuld wird nicht mehr erkannt und man meint, dass es eigentlich ganz in Ordnung ist, wie man handelt und sich anderen gegenüber verhält. Es ist interessant, wie David die unterschiedlichen Bereiche des Menschseins anspricht. Den Bereich der Motivation, Vers 2, im Grunde meines Herzens. Also wirklich die innersten Motive. Den Bereich der Gedanken, Vers 5, er trachtet auf dem Lager nach Schaden. Er plant es regelrecht. Es passiert nicht nur aus dem Affekt, sondern er entscheidet sich dafür. Den Bereich der Worte, erster Teil von Vers 4, seine Worte sind falsch und erlogen. Und letztlich auch den Bereich der Handlungen, der zweite Teil von Vers 4, verständig und gut handelt er nicht mehr. Das Schockierende an dieser Beschreibung ist nicht, dass irgendwer so handelt, dass das für andere stimmt. Da würden uns 100 Beispiele wahrscheinlich einfallen von Bekannten und Unbekannten, wo wir so das Gefühl haben, okay, die haben den Blick für die Realität so ein bisschen verloren, für das, was gut und böse ist. Nein, das Schockierende hier ist, dass sie in Davids und auch in meinem Herzen existiert. Mein Herz ist nicht besser als das Herz der anderen. Dieser Psalm 36 steht ja in einem größeren Kontext und es ist bei den Psalmen nicht zufällig, wie die angeordnet sind. Man denkt immer so, okay, das waren einfach ein paar Lieder, mal schnell zusammengepackt und verschickt. So war es nicht, sondern derjenige, der es zusammengestellt hat, hat sich durchaus Gedanken gemacht, warum er die Psalmen zusammenstellt, wie er sie zusammenstellt. Das ist ganz interessant, Psalm 35 redet davon, dass die anderen das Böse wählen, tatsächlich. Dass sie David das Leben schwer machen und die Gerechtigkeit verachten. Und Gott soll sie doch bitte zur Vernunft bringen. Und Psalm 36 spricht nun auch über das Herz der anderen, aber eben auch über das Herz von David. Nicht irgendein gottloser Sünder treibt die Frevel, sondern ich, David, treibe die Frevel. Ein altes Wort Frevel, es geht um Unrecht, Gewalt, Verletzendes, Destruktives. Persönlicher formuliert, nicht irgendein gottloser Sünder draußen, irgendwo außerhalb von hier, sondern ich, Stefan, der Sünder. Nicht irgendein Frevler, sondern Fetzner, der Frevler. Und ich muss zugeben, es trifft meine Realität hier, was David beschreibt. Es gab in den letzten Jahren einen Konflikt in meinem Leben, bei dem mir das nochmal schmerzlich bewusst geworden ist, wie es auch in meinem Herz abgeht. Der Konflikt bestand eine ganze Weile und trotz Gespräche wurde der Konflikt eher schwieriger und unverständlicher für mich. Ich war frustriert, ich war wütend, ich war entsetzt, wie sich die Person verhält. Aber das eigentlich Traurige war, mein Herz, meine Gedanken, meine Worte, auch meine Handlungen waren letztlich weit weg von dem, was gut, was verbindend, was wertschätzend und was liebevoll war. Irgendwann bin ich über mich selbst erschrocken, weil ich gemerkt habe, wie ich den Blick für das Gute und den anderen verloren habe. Es ging irgendwann nur noch um mich und mein Recht und meine Sichtweise und meine Verletzung. Ich war gefangen in meiner eigenen Realität. Und nicht nur bei diesem Konflikt, auch an anderen Stellen, wenn ich manchmal abends im Bett liege, nicht einschlafen kann und dann die dunklen Gedanken kommen, die Sorgen und die Probleme größer werden, es nicht mehr konstruktiv ist, sondern destruktiv, schwarz, negativ. Da realisiere ich schmerzlich, Stefan, das bist auch du. Oder noch ein Beispiel, was für uns Christen vielleicht besonders wichtig ist. In dem Moment, in dem wir als Christen Gottlose verachten, also Menschen, die Gott nicht kennen, die ohne Gott leben, die gottlos sind, bewusst oder unbewusst, in dem Moment, wo wir diese Menschen verachten, sind wir gottlos. Zutiefst gottlos. Gott verachtet diese Menschen nicht. In dem Moment, in dem ich meine, besser zu sein als die anderen, mehr verdient zu haben als die anderen, bin ich gottlos. Fehlt mir die Perspektive Gottes. Und ich glaube, an diesem Beispiel wird auch klar, dass Sünde bedeutet, dass meine Realität eine Realität ohne Gott ist. Ich vergesse, dass Gott da ist und ich vergesse, wer Gott ist. Und das passiert nicht nur meinen Mitmenschen, sondern das passiert auch mir. Ich nehme die Gegenwart Gottes nicht wahr. Ich nehme nur noch meine Gedanken wahr, meine Sorgen, meine Ängste, meine Vorurteile, meine Leistung, mein Recht, meine Verletzung. Ich verliere Gott, oder wie David es ausdrückt, ich kenne kein Erschrecken vor Gott. Und ich will dir heute Morgen die sehr persönliche Frage stellen: Was passiert mit dir, wenn dein Herz ohne Gott ist? Was sind deine zerstörerischen Motivationen, Gedanken, Worte und Handlungen? Was passiert mit mir, wenn mein Herz ohne Gott ist? Und vielleicht ist es jetzt etwas mulmig, wenn ich hier über Sünde spreche und darüber, dass unser Herz ohne Gott ein Problem hat. Vielleicht wirst du auch allergisch, weil du weißt, wie viel Unsinn die Kirche mit diesem Wort und Konzept getrieben hat und immer noch treibt. Manchmal auch die FEG, ich meine nicht nur die Kirchen außerhalb. Aber ich glaube, wenn wir nicht darüber reden, dann blenden wir einen Teil der Realität aus. Nämlich, dass wir alle Fehler und Schwächen haben, dass wir alle böse sein können und böse handeln können. Und nicht nur, dass wir es können, sondern dass wir es auch tun. Wir richten Schaden an. Ziemlich jeder Film greift diese Realität an irgendeiner Stelle auf. Wir verletzen uns selbst, andere, sogar die, die uns am nächsten stehen, unsere Welt und immer auch den, der über allem steht. Für David ist es eine schockierende Erkenntnis, dass es auch in seinem Herz verankert ist. Und es ist auch für mich eine schockierende Erkenntnis, vielleicht auch für dich. Lass es mal zu. Es ist leider die menschliche Realität. Und deswegen ist es gut, und es bringt mich zum nächsten Punkt, dass es zwei Realitäten gibt. Es gibt in diesem Psalm nicht nur meine, sondern es gibt auch Gottes Realität. Und wenn man jetzt mal so die großen Schlagworte hier nimmt, dann ist die Realität des Menschen oft geprägt von Schuld, Falschheit, Lüge und Unheil. Nicht immer, das ist auch ganz wichtig. Es geht nicht darum, alles, was wir Menschen tun, in negatives Licht zu stellen. Aber wenn wir Gottes Realität anschauen, dann stehen da ganz andere Begriffe. Güte, Wahrheit, Gerechtigkeit, Recht und Hilfe. Das ist das, was Gottes Realität prägt. Ich lese nochmal die beiden Verse in der Mitte des Psalms. Vers 6, da schreibt David: Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Hatten wir letzte Woche auch in Psalm 57. Dann Vers 7, deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, felsenfest, und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du helfst Menschen und Tieren. Und auch hier wieder so ein typischer David-Psalm, erst dieser innere Dialog, der negativer nicht enden könnte. Und plötzlich macht Schnips und irgendwas passiert bei David und er fängt an, Gott zu loben. Er fängt an, über Gott zu sprechen, über Gottes Realität. Eine Realität, die anscheinend konstant parallel zu meiner Realität existiert. Gottes Realität, die so ganz anders ist als meine eigene, die absolut gut ist. Und das ist auch der entscheidende Faktor, wie wir rauskommen aus diesen Gedankenkreisen um uns selbst. Rauskommen aus dieser zerstörerischen Dunkelheit. rauskommen aus diesem nächtlichen Lager, diesem sorgenvollen und problemfixierten Wachliegen, das uns so oft in die Enge führt. Ich habe uns ein Zitat von Augustinus mitgebracht, aus seinen autobiografischen Betrachtungen, Bekenntnisse. Augustinus war ja ein großer Denker zwischen Antike und Mittelalter und hat die Entwicklung der westlichen Kultur sehr entscheidend mitgeprägt. Ein Mann mit sehr offensichtlichen Schwächen, wenn wir aus der heutigen Zeit auch so sein Leben anschauen. Er hat ganz klare Schattenseiten, auch fragwürdige Positionen. Aber er war auch ein Mann, der ehrlich auf der Suche war. Auf der Suche nach Glück und nach echtem Leben. Und er schreibt an einer Stelle in diesen Bekenntnissen: O Wahrheit, Licht meines Herzens, lass meine eigene Finsternis nicht zu mir reden. Zu diesen Dingen, die vergehen, bin ich hinabgesunken und von ihnen verfinstert. Aber auch von dort gewann ich dich lieb. Ich irrte, aber ich gedachte deiner. Ich vernahm deine Stimme von ferne, die mich zur Rückkehr trieb, und ich hörte sie kaum vor der Unruhe und dem Lärm. Und nun kehre ich erschöpft und atemlos zu deinem Lebensquell zurück. Niemand möge mich hindern. Daraus will ich trinken, um dann zu leben. Ich bin nicht selbst mein Leben. Habe ich böse gelebt aus mir, so war ich mir selbst der Tod. Und in dir lebe ich wieder auf. Sprich du zu mir. Rede du zu mir. Das sind jetzt keine modernen Worte, wird auch ein bisschen holprig. Aber es sind Worte voller Sehnsucht. Worte voller Sehnsucht, die in Gott eine Realität erkennen, die ansprechbar ist, die Freiheit und Leben verspricht. Und Augustinus kennt beide Realitäten. Ja? Wer seine Lebensgeschichte verfolgt, der merkt, wie er in diesen beiden Realitäten lebt und auch sehr offen darüber spricht. Über diese eigene Realität, in der er oft gefangen ist, und diese Realität Gottes, nach der er sich sehnt, zu der er hin möchte, deren leise und ferne Stimme er immer wieder vernimmt. Er weiß, dass er wieder zu Gott, wenn auch erschöpft und atemlos, zurückkehren kann. Und er weiß, es ist Gott, der ihn mit dieser leisen Stimme dazu einlädt. Es ist nicht irgendeine Stimme aus ihm heraus. Gott ist derjenige, der diesen Kreislauf unserer dunklen Gedanken und Handlungen durchbrechen will und auch durchbrechen kann. Ich glaube, wir brauchen seine leise Stimme, die uns ruft. Ich glaube, unser vergiftetes Herz braucht ein Gegengift. Ein Gegengift, das Gott uns anbietet, seine Realität, seine Güte und Wahrheit, seine Gerechtigkeit, sein Recht und seine Hilfe. Und es ist interessant, dass im Neuen Testament Paulus in Jesus Christus dieses Gegengift erkennt. In Jesus sehen wir Gottes Güte, Gottes Wahrheit, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Recht und Gottes Hilfe. Jesus ist so ganz anders, als man es erwarten würde. Auch anders, als wir oft meinen. Er ist nicht gekennzeichnet von dieser Dunkelheit, über die wir gerade gesprochen haben, sondern er ist gekennzeichnet von Licht, voller Liebe und voller Güte. Er zerstört nicht, sondern er verbindet. Er redet nicht schlecht und verletzend über andere, sondern mit Worten des Lebens und der Wertschätzung. Er verachtet nicht, sondern er vergibt. Er redet nicht nach dem Mund, sondern er redet die Wahrheit. Er wendet sich nicht ab von uns, sondern er wendet sich uns zu und gibt sein Leben am Kreuz für uns. Eine gegenteilige Realität zu meiner Realität. Aber eine, die mich befreien und heil werden lassen möchte und auch die Kraft dazu hat. Und damit sind wir auch schon beim dritten Gedanken. Drei neue Perspektiven. Beginnen wir mit Vers 8. Die erste neue Perspektive: Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Dieser Vers zielt genau auf einen unserer größten Kämpfe ab, die uns oft auch zu diesen unguten Gedanken, Worten, Entscheidungen und Handlungen bringen. Der Vers zielt auf den Kampf mit der Angst ab. Angst, die uns oft vor sich hertreibt, die unsere Motivation ist, und uns prägt. Zum Beispiel die Angst, irgendwann ohne Job zu sein. Oder die Angst, meinen Job nicht gut genug zu machen. Angst, jemand aus der Familie zu verlieren oder dass Freunde sich von einem abwenden. Angst davor, was andere über mich denken. Angst, irgendwann ohne Kraft zu sein, um das Leben zu meistern. Angst, im Leben etwas zu verpassen. Angst, im Mittelmaß zu versinken und Angst zu versagen. Ich könnte die Liste ohne weiteres fortsetzen. Und die meisten dieser genannten Ängste sind tatsächlich auch reale Ängste aus meinem Leben. Und es war schon ein bisschen gruselig, vor wie viel ich selber und vielleicht auch wir alle Angst haben. Oft gar nicht mal so bewusst. Und natürlich helfen manchmal solche Ängste, dass wir dranbleiben, nicht blauäugig durchs Leben gehen. Aber paradoxerweise treiben uns oft diese Ängste auch zu Entscheidungen und Handlungen, die wir später bereuen. Die nicht weniger blauäugig, besser gesagt ziemlich dumm sind. Gottes Realität dagegen ist eine andere. Gott ist gütig, liebevoll, fürsorgend. Wie ein Vogel, der seine Küken unter seinen Flügeln schützt. In seiner Gegenwart weicht die Angst. Natürlich fällt mir zuerst ein Ja-Aber ein, ja, wenn ich das von David so höre. Ich denke sofort an all die Momente, wo ich das Gefühl habe, nicht geschützt zu sein von Gott, wo ich eher so aus dem Nest falle. Aber ich glaube, David geht es hier nicht um ein Versprechen von einem krisenfreien und völlig schmerzlosen Leben, ja, vielleicht einem völlig angstbefreiten Leben. Darum geht es hier nicht, das wäre ein verkürztes Verständnis von Gott. Gott ist kein Talisman, der alles einfach irgendwie wegnimmt und irgendwie besser macht. Das hat auch vorhin schon Arne angedeutet. Nein, aber Gott ist da. Das ist das Grundversprechen, was er uns gibt. Seine Güte gilt immer, heute und in Zukunft. Und das ist die Realität jetzt in diesem Moment. Er ist mit seiner Güte da. Das ist die Zusage. Und aus der Pädagogik und Psychologie wissen wir, dass man den Kindern keinen Gefallen tut, wenn man ihnen alles abnimmt, ihnen nie Kontra gibt, sie versucht vor jeder kleinsten Gefahr zu schützen, sich um alles kümmert und sie nie Dreck essen lässt. Das Kind muss selbst Erfahrungen machen, muss Widerstände überwinden, auch mal hinfallen. Was wichtig ist, dass wir als Eltern da sind, die Kinder in ihren Erfahrungen begleiten, auch in Krisen, und dass wir ein Zufluchtsort sind und ein Zuhause. Und genau das ist das, was Gott uns zusagt. Er ist mit seiner Güte da und er will dieser Zufluchtsort und dieses Zuhause sein. Und das ist genau das, was David erlebt und in diesem Psalm beschreibt. Um in dieser Welt, die nicht immer ein lebensfreundlicher Ort ist, zurechtzukommen und mutig Verantwortung zu übernehmen, ich glaube, da tut uns die Realität Gottes sehr gut. Aber es wäre fatal, wenn er uns alles abnehmen würde. Ich habe mich so gefragt, wären wir wirklich mit einem Helikopter Gott glücklicher? Wären wir wirklich mit einem Helikopter Gott glücklicher? Scott McKnight, ein amerikanischer Theologe, hat ein Buch über die Kirche geschrieben. Sehr spannendes Buch. Und er hat auch etwas über das Thema Gnade geschrieben. Und er sagt, dass Gnade oft missverstanden wird. Wir neigen auf der einen Seite dazu, guten Schlaf, gute Träume, gutes Essen oder auch den Geruch des Regens als Gnade zu bezeichnen. Aber er sagt, wir würden das Wort Gnade missverstehen, wenn wir es mit angenehmen Lebensereignissen gleichsetzen. Ich glaube, das tun wir relativ häufig. Ein zweites Missverständnis nennt er das traurige Gesicht. Wenn Gnade dazu missbraucht wird, uns nur unsere Boshaftigkeit unter die Nase zu reiben. Also so die verkürzte Geschichte von Gnade geht dann so, erst war Gott gegen uns, dann war er halt doch gnädig und jetzt haben wir halt einfach Glück gehabt, dass wir mit ihm im Reinen sind. Nein, Gnade geht weit darüber hinaus, schreibt er. Und dann zitiert er die Schriftstellerin Anne Lamott. Ich verstehe das Geheimnis der Gnade nicht. Ich verstehe nur, dass sie uns begegnet, wo wir gerade sind, uns dort aber nicht zurücklässt. Ich verstehe das Geheimnis der Gnade nicht. Ich verstehe nur, dass sie uns begegnet, wo wir gerade sind, uns dort aber nicht zurücklässt. Fand ich einen sehr schönen Satz von einer Schriftstellerin, die mit Glauben nichts zu tun hat. Und dann ergänzt Scott McKnight, Gottes Gnade beginnt nicht mit dem Zorn Gottes, sondern mit der Ja-Notiz seiner Liebe. Gnade beginnt mit seiner unbesiegbaren Liebe für uns. Er gibt uns einen Ort in Christus und dann ermächtigt uns seine Gnade in Christus zu wachsen. Gnade kommt in unsere Welt, um uns zu verändern, bis wir ganz für das ewige Leben ausgestattet sind. Gnade ist die liebevolle, neuschaffende Kraft, die in uns arbeitet. Gnade ist also keine Kurzgeschichte, nicht irgendwelche punktuellen Ereignisse in deinem Leben, sondern Gnade ist die große Story, die über deinem und meinem Leben steht. Die große Story, die über deinem und meinem Leben steht. Das ist die erste große, wichtige Perspektive. Gottes Güte und Gnade, soweit der Himmel und die Wolken gehen. Und das bedeutet überall. Die zweite, Vers 9. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du drängst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Was wir hier lesen, ist ein Bild des Überflusses. Also wortwörtlich wird hier von dem Fett des Tempels gesprochen. Das nicht aufhört zu fließen und woran sich die Menschen laben. Ist für uns vielleicht ein bisschen eine eklige Vorstellung, dass Fett runterfließt und wo sich die Menschen dran laben. Denkt bitte nicht jetzt an eine Fritteuse und an so abgestandenes Fett, sondern denkt an was Leckeres. Keine Ahnung, was Leckeres für dich ist, vielleicht ein bayerischer Haxen und Weißbier und das Ganze im Überfluss. David gebraucht hier Bilder, um deutlich zu machen, wie üppig und köstlich Gottes Güte und Gnade ist. Sie ist absolut im Überfluss vorhanden. Sie reicht mehr als aus. Seine Liebe hört niemals auf. Seine Güte ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Und ich habe gedacht, wie klein ist dagegen oft mein Gottvertrauen. Ich lebe oft eher in dieser Welt, es ist zu wenig. Statt Gottes Überfluss wahrzunehmen, schaue ich auf all das, was ich nicht habe. Zu wenig Geld, zu wenig Zeit, zu wenig Kraft, zu wenig Schlaf, zu wenig Sicherheit, zu wenig Anerkennung, zu wenig Perspektive. Viel, viel, viel zu viel, zu wenig. Wir leben in einer Zeit, in der wir ständig von dieser Lüge, es ist zu wenig, verführt werden. Wir sehen überall Menschen, die mehr haben als wir und wir haben ständig den Eindruck, uns fehlt etwas. Dabei leben wir in einem der reichsten Länder der Welt und dann noch in einer super florierenden Region. Und trotzdem treibt uns ständig dieser Gedanke zu wenig. Wir leben in einer Zeit, in der es möglich ist, dass eine Partei und nicht nur eine, aber eine im Speziellen mit Angstmacherei so viele Wähler gewinnen kann, dass sie die drittstärkste Partei im Land ist. Angst bezahlt Gehälter, Angst macht Politik. Wie viele Gespräche habe ich schon darüber geführt, dass jetzt die Zeit wäre, eine Wohnung zu kaufen, ein Haus zu kaufen, eine Lebensversicherung abzuschließen, weil man sonst den Anschluss verpasst. Dieses drohende Gespenst der Altersarmut, am Ende werden wir garantiert zu wenig haben. Und ich habe jetzt nichts gegen Vorsorge oder Immobilienkauf, das ist sicherlich eine sinnvolle Sache, aber es ist nicht die Lösung und es wird meine Angst nicht nehmen. Es wird nur neue Dinge geben, die ich dann brauche, um diese Dinge wiederum abzusichern. Eine ganze Industrie lebt davon, dass sie mir erzählt, dass ich, wenn ich jetzt nicht zu wenig habe, dann definitiv in 30 Jahren. 30 Jahren werde ich zu wenig haben. Also guck, dass du mal in die Pötte kommst. Aber am allerschlimmsten nicht all das, was mir andere erzählen. Am schlimmsten ist diese Stimme in mir, die mir immer wieder sagt, dass Gottes Gnade nicht genug ist. Dass sie nicht reicht für all das, was ich verbockt habe. Dass sie irgendwann aufgebraucht sein könnte. Dass sie nicht reicht für ein glückliches Leben. Dass sie nicht reicht für meine Sehnsucht nach Sicherheit, nach Anerkennung und nach Zufriedenheit. Diese Stimme, die bei jedem Widerstand im Leben sofort da ist und mir einredet, Gott sieht mich halt doch nicht. Er kann nicht da sein oder er liebt mich nicht. In Vers 9 lesen wir, dass Gottes Gnadenstrom nicht versiegt. Seine Güte gibt es im Überfluss. Wir werden garantiert satt. Was für ein Versprechen. Versprechen, das nicht nur ein Versprechen ist, das sogar auch bestätigt wurde durch den Tod am Kreuz. Und wir singen das im Gottesdienst in vielen Liedern. Allein deine Gnade genügt. oder Your Grace is enough. Vertrauen wir nicht nur heute am Sonntagmorgen darauf, sondern auch morgen, übermorgen, wenn die Stimmen kommen. Und zum Schluss noch kurz die dritte neue Perspektive. Vielleicht einer der schönsten Verse in dem Psalm. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Wir alle sehnen uns nach der Quelle des Lebens. Nach diesem frischen, klaren Wasser, das aus dem Boden strömt, das erfrischt und belebt. Wir alle kennen Situationen, die voller Erschöpfung, Verzweiflung, Schwäche und auch Tod sind. Und wir können neue Lebenskraft immer wieder so gut brauchen. Und wir sehen uns in all der Dunkelheit und Enge in uns und auch um uns herum nach einem Licht, das es hell werden lässt, das aufstrahlt und das Leben zum Blühen bringt, so wie die Sonne es diese Woche tut. David ist überzeugt, Gott ist die Quelle des Lebens und er ist dieses unauslöschliche Licht. Er ist derjenige, der uns absolut gut tut. Und im Neuen Testament in Johannes 4 greift Jesus das auf. Er begegnet einer Frau, die versucht hat, in verschiedenen Beziehungen ihre Sehnsucht zu stillen. Sie war gescheitert. Aber ganz interessant, Jesus verurteilt sie nicht, sondern er führt sie zum Leben zurück. Er bringt sie in die Gegenwart Gottes, zu seiner Güte. Und er sagt ihr, wer von dem Wasser des Lebens trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Und Offenbarung 21,6, da lässt Johannes Gott selbst sprechen, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Jahreslosung vom letzten Jahr. Das ist die Einladung Gottes, komm zu mir. Ich bin da für dich und ich bin genug für dich. Und ich gebe dich mir umsonst. Du brauchst nichts mitzubringen, du darfst einfach kommen. David ist gestattet mit dieser schockierenden Erkenntnis, dass sein Herz nicht anders ist als das Herz der anderen. Aber er erkennt in der Realität Gottes, die so ganz anders ist als seine Realität, neue Hoffnung und neue Perspektive. Er vertraut, dass bei Gott unendliche Gnade ist, Überfluss, das Licht und das Leben. Lassen wir uns wieder neu oder zum ersten Mal auf diese Realität ein. Nicht nur heute, sondern schafft euch diese Momente im Alltag, indem ihr euch auf Gottes Realität fokussiert. Er ist gut und es wird dir gut tun. Amen.